Überkreuzter Segen. Überkreuzter Segen. Nun, woran denkst du bei dem Wort überkreuzen? Im Deutschen gibt es verschiedene Weisen, wie man das Wort überkreuzen verstehen kann. Man kann einen Fluss überkreuzen. Das bedeutet, dass man von einem Ufer an das andere gelangt, dass man einen Fluss überquert. Vielleicht denkst du aber auch eher daran, dass etwas in unterschiedliche Richtungen geht. Es überkreuzt sich. Man sagt, wir haben nicht das gleiche Ziel, sondern irgendwie geht das so in eine andere Richtung. Es überkreuzt sich. Die Wünsche, sie verlaufen in verschiedene Richtungen. Oder wenn es nicht um einzelne Dinge geht, sondern um Bereiche, dann gibt es eine gemeinsame Schnittmenge. Etwas überschneidet sich. Und man kann sagen, hier zwei Bereiche überkreuzen sich, sodass es tatsächlich eine Gemeinsamkeit gibt. Wenn wir also über einen überkreuzten Segen sprechen, was für eine Überkreuzung meinen wir da? Um was für eine Überkreuzung geht es hier? Nun wollen wir einmal den Text aufschlagen in 1. Mose 48 und wir lesen die Verse 8 bis 22 und schauen einmal, was gemeint ist mit einem überkreuzten Segen. 1. Mose, Kapitel 48, ab Vers 8. Als Israel die Söhne Josef sah, sagte er, wer sind diese? Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer von Alter. Er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Und siehe, Gott hat mir sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Gesicht zur Erde nieder. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner Rechten zur Linken Israels und Manasse mit seiner Linken zur Rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine Linke auf Manasses Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben, und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak, und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen, und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater, nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene, lege deine Rechte auf seinen Kopf. Aber sein Vater weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein. Jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Und er segnete sie an jenem Tag und sprach, mit dir wird Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und wie Manasse. So setzte er Ephraim vor Manasse. Und Israel sprach zu Josef, siehe, ich sterbe, aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Jakob ist hier kurz vor seinem Tod. Und in diesem Kapitel erfahren wir von dem Segen, den der große Patriarch hier weitergibt am Ende seines Lebens. Doch bevor er seinen 12 Söhnen im nächsten Kapitel jeweils einen Segen ausspricht mit einer Weissagung, lesen wir hier zuvor von den Segen über seine Enkelkinder, über Ephraim und Manasse, den Söhnen von Josef. Und in diesem Segen erfahren wir erstaunlich viel über den Segen Israels. Und wie dieser Segen auch für uns Christen gilt. Es ist ein überkreuzter Segen. Und dazu betrachten wir zunächst erstens die Voraussetzung des Segens Israels. Die Voraussetzung des Segens Israels. Was ist die Voraussetzung dafür, dass Jakob, der auch diesen Ehrennamen Israel trägt, was ist die Voraussetzung dafür, dass er seinen Segen weitergeben kann? In unserem Text lesen wir von einer etwas merkwürdigen Prozedur. Bevor es nämlich zum eigentlichen Segen kommt, gibt es hier noch eine andere Interaktion. Josef führt seine Söhne Ephraim und Manasse zunächst einmal zu seinem Vater Jakob. Dann holt er sie wieder ab und bringt sie dann erneut zu Jakob. Und dann werden sie gesegnet. Das liest sich etwas merkwürdig und vielleicht könnte man meinen, irgendwie Mose wiederholt sich hier unnötig oder ist hier nicht so ganz richtig im Ablauf. Doch hier werden zwei verschiedene Handlungen beschrieben. Die erste Hinführung, das erste Mal, als Josef seine Söhne zu Jakob bringt, ist die notwendige Voraussetzung für die zweite Hinführung, bei dem sie dann gesegnet werden. Bevor Jakob nämlich seine Hände ausbreitet, und die beiden jungen Männer zu segnen, nimmt er sie rechtlich als seine eigenen Söhne an. Er adoptiert sie. In Vers 5, kurz vor unserem Bibeltext, kündigt Jakob das ausdrücklich an. Und er sagt zu Josef: Und nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon. Und in den Versen 8 bis 12 wird uns nun das offizielle Adoptionsritual beschrieben. Es beginnt damit, dass Jakob fragt: Wer sind diese? Jakob hat nicht plötzlich vergessen, wer seine Enkelkinder sind oder wie sie heißen, sondern diese Formulierung gehört zu diesem offiziellen Adoptionsverfahren. Man beginnt, dass man fragt, wer sind diese? Sodass der Name genannt wird oder wer diese Personen sind. Und Josef antwortet: Das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Daraufhin sagt Jakob: Bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Und dann sollte Josef sozusagen symbolisch in dieser Prozedur seine Söhne zu Jakob bringen. Und Josef führt seine Söhne zu ihm, und zwar setzt er sie hin zu den Knien von Jakob. In Vers 12 heißt es nämlich: Und Josef nahm sie von seinen Knien weg. Josef nahm sie von den Knien Jakobs wieder zurück. Nun, Ephraim und Manasse saßen nicht auf Jakobs Knien, die waren schon in ihren Zwanzigern, aber sie saßen bei seinen Knien. Das hat eine symbolische Bedeutung. Es soll darstellen, dass Ephraim und Manasse die Position bekommen, als wären sie aus den Lenden Jakobs hervorgegangen, als wären sie von Jakob gezeugt worden. Wir finden eine ganz ähnliche Formulierung auch bei Rahel, die zunächst unfruchtbar war. Und in 1. Mose 30, Vers 3 sagt sie zu ihrem Mann Jakob: Siehe, da ist meine Magd Bilha, geht zu ihr ein, hört einmal, dass sie auf meinen Knien gebäre und auch ich aus ihr erbaut werde. Also die Kinder Bilhas, der Magd von Rahel, sie sollen als Rahels Kinder gezählt werden. Die Kinder wurden also nach der Geburt zu den Knien Rahels geführt, um anzuzeigen, Rahel hat sie symbolisch geboren, obwohl sie eigentlich von Bilha geboren wurden. Nun, Jakob nimmt die beiden Söhne Josefs also als seine eigenen Söhne an. Und als sie zu seinen Knien sitzen, da küsst er sie und umarmt sie voller Liebe und sagt dankbar zu Josef: Ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen. Ihr erinnert euch, er dachte lange Zeit, dass Josef tot ist. Und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Eine tiefe Dankbarkeit, als er seine Enkelkinder umarmt und küsst und sie annimmt als seine eigenen Söhne. Doch nun fragen wir uns, warum war diese Adoption eine Voraussetzung für den Segen? Nun, im letzten Abschnitt hatten wir bemerkt, dass Josef durch seine Söhne, Ephraim und Manasse, einen doppelten Anteil am Land Kanaan zugesprochen bekommt. Sie bekommen ein größeres Erbe, weil plötzlich Ephraim und Manasse als die beiden Söhne von Josef als Erben eingetragen werden und damit einen größeren Anteil am Land Kanaan bekommen, als wenn nur Josef als Sohn gerechnet würde. Aber das ist nicht der einzige Grund. Sondern Ephraim und Manasse, sie sind in Ägypten geboren, von einer ägyptischen Frau, und das Ganze zu einer Zeit, als Jakob noch nicht in Ägypten war. Sie wurden also außerhalb der Familie Jakobs geboren, getrennt von der Bundesfamilie. Erinnert ihr euch, Abraham musste seinen Sohn Ismael mit seiner ägyptischen Mutter Hagar hinausstoßen. Auch Esau mit seinen kananäischen Frauen hatte keinen Anteil an dem Bundessegen. Und Jakob, er betont hier in Vers 5, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, sie sollen jetzt mir gehören. Noch werden sie irgendwie als ein Stück weit außerhalb gezählt. Ephraim und Manasse sollten aber hineingenommen werden in den Segen. Und dafür mussten sie offiziell aufgenommen werden in die Segensfamilie. Die natürliche Abstammung von Josef reichte nicht aus. Sie wurden außerhalb der Bundesgemeinschaft geboren, in der Vermischung mit einem anderen Volk. Und damit sie nicht nur Anteil an dem verheißenen Land Kanaan, sondern vor allem auch an dem Segen des Bundes haben können, mussten sie erst in die Familie Jakobs, ja, als seine Söhne aufgenommen werden, damit er den Segen weitergeben kann, den er von dem Herrn empfangen hat für seine Söhne. Wir können also sagen, durch diese Adoption, durch diese Aufnahme kreuzten Ephraim und Manasse hinüber von der Position außerhalb des Bundes zu dem gesegneten Ufer der Bundesfamilie. Sie überquerten, sie überkreuzten diese Trennung, damit sie Anteil an dem Segen haben können. Und könnt ihr euch vorstellen, warum das nicht nur Ephraim und Manasse betrifft, sondern auch uns heute? Nun, jeder, der an Jesus Christus glaubt, der erhält nicht nur irgendwie einen Segen, ja, Gott gebe dir Erfolg oder schenke dir ein schönes Leben. Nein, jeder, der an Jesus glaubt, der empfängt den Bundessegen Gottes. Paulus schreibt den Heidenchristen in Galatien, die nicht aus jüdischen Familien stammten. Und gerade deswegen hatten sie gedacht, uns fehlt etwas. Und sie gingen so manchen betrügerischen Lehren nach und waren sogar versucht, sich auch beschneiden zu lassen, damit sie auch Teilhaber dieses Bundessegens sein können. Und was schreibt Paulus ihnen? In Galater 3, Abvers 26, ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Ja, durch den Glauben an Jesus Christus sind wir angenommen als Kinder des Gnadenbundes, als Empfänger des Segens, rechtmäßige Empfänger des Segens. Durch das Kreuz Christi überkreuzen wir im Glauben die Trennung, die uns von dem Segen fernhielt. So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Oh, wir bekommen das Recht, Kinder zu werden. Warum? Nicht einfach nur, damit wir sagen können, wir sind Kinder Gottes, damit wir den ganzen Segen erben dürfen. Mit der Gotteskindschaft geht ein Recht einher, dass wir rechtmäßige Segensempfänger sind. Und wir alle sind bildlich gesprochen in Ägypten geboren, das heißt in Gottesferne, in Gottlosigkeit, getrennt von dem Segen, getrennt von der Gnade des Bundes Gottes mit den Menschen. Keiner wird hineingeboren. Es ist allein die Annahme in Jesus, dass wir zur Familie Abrahams im Glauben und damit zu Kindern Gottes gerechnet werden, wie Ephraim und Manasse. Und täuscht euch nicht. Diese Position ist eine absolut notwendige Voraussetzung für den Segen der Sündenvergebung, für den Segen der Gemeinschaft mit Gott, für den Segen des ewigen Lebens. Absolute notwendige Voraussetzung. Nun, nicht alle Menschen sind automatisch von Geburt an Kinder Gottes. So viele wollen sich das einreden und sagen, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes. Nun, Gott hat uns alle geschaffen, aber er hat uns nicht alle als Kinder angenommen. Wir haben nicht das natürliche Recht auf Segen und Gunst. Wir haben es uns verwirkt durch unsere Sünde. Und nein, Jesus sagt, von Natur aus sind wir Kinder des Teufels. Es braucht die Annahme als Kinder Gottes, damit wir seinen Segen des Heils erfahren. Wir müssen überkreuzen von der Seite des Fluches hin zu der Seite des Segens. Und das wiederum finden wir nicht aus eigenem Willen, auch nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, dem geliebten, eingeborenen Sohn Gottes, können auch wir in die Familie Gottes überkreuzen. Nimm Jesus im Glauben auf. Ohne ihn gibt es keinen Segen. Und zweitens, das Wesen des Segens Israels. Nach dem Adoptionsverfahren neigt sich Josef mit seinem Angesicht zur Erde und bringt seine Söhne erneut zu Jakob. Und diesmal positioniert er sie nicht an seine Knie, sondern an seine Arme. Sie sollen den Bundessegen durch Handauflegung erhalten. Und Jakob legt seine Hände auf die Köpfe der beiden Jungs, auf die beiden jungen Männer, und er spricht den Segen aus. Und zwar über sie und damit auch über ihren Vater Josef. Und in diesem Segen erfahren wir, worum es dem Wesen nach oder dem wahren Gehalt nach geht in diesem Bundessegen. Was ist der Inhalt des Segens? Nun, der Inhalt des Segens ist Gott. Bei dem Segen geht es um die Verbindung zwischen Gott und Mensch. In dem Segen überkreuzen sie nicht nur die Trennung zur Bundesfamilie, sondern in diesem Segen überkreuzen sie auch die Trennung zwischen Mensch und Gott. Zum einen lesen wir hier von der beständigen Gemeinschaft mit Gott. Jakob, er sagt in dieser Kraft des Geistes, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben. Gott verbindet sich in gnädiger Gemeinschaft. Abraham und Isaak, sie wandelten und zogen umher durch den Glauben in persönlicher Gemeinschaft mit dem lebendigen und heiligen Gott. Sie lebten vor seinem Angesicht. Das ist absolut erstaunlich. Das ist absolut außergewöhnlich. Der unendliche, allmächtige, weise, heilige Gott, der völlig getrennt ist von aller Sünde, von allem Unrecht. Er erlaubt es, dass Menschen vor seinem Angesicht, vor seinen heiligen Augen leben dürfen und nicht sterben müssen. Nun, wie kommt es? Ein Gnadenbund. Ja, das ist Teil des Segens. Ihr sollt vor mir leben. Gott hatte sich ihnen offenbart. Und sie bestimmt, dass Gott mit ihnen ist. Aber Jakob, er fährt fort. Der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag. Der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Jungen. Gott hat mich geweidet. Das bedeutet, Gott hat mich geführt. Er hat mich versorgt. Und dieses Wort geweidet, es ist eine Metapher, eine Bildsprache. Und zwar, wer weidet? Nun, es sind Hirten, die weiden. Und wenn sich Jakob mit einem Beruf auskannte, dann war das der Hirtenberuf. Und er sagte, Gott, seitdem ich bin, seit meinem ersten Tag, bis zu diesem Tag, ich sehe zurück und kann sagen, jeden Tag hat Gott mich geführt wie ein Hirte. Jeden Tag hat Gott mich in vollkommener Weisheit und Güte und Barmherzigkeit dahin geführt, dass ich die nötige Nahrung bekam, dass ich nicht in die Irre ging, dass ich nicht verloren gegangen bin. Er hat mich am Leben erhalten. Jakob wusste, wie mühsam die Aufgabe für einen Hirten ist, aber auch, wie lebensnotwendig es für ein Schaf ist, geweidet zu werden von einem Hirten. Und was für ein wunderbarer Rückblick. Jakob hatte viele dunkle und schwere Tage erlebt. In Kapitel 40, da klagt er einmal, das alles kommt über mich. Er fühlte, als sei alles gegen ihn. Er hat überhaupt kein Licht mehr gesehen. Aber nun erkennt er, dass der Herr ihm doch jeden einzelnen Tag geführt hat, geweidet hat, wie ein Hirte seine Schafherde. Auch durch die dunklen Täler hindurch. David wird das ein paar Jahrhunderte später in den bekannten Worten dichten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und außerdem bekennt Jakob, dass Gott durch seinen Boten ihn aus allen Bösen erlöst hat. Das bedeutet, Gott hat ihn befreit und gerettet aus den Angriffen der Feinde, aber vor allem aus Jakobs eigenen Sünden und Betrügereien. Er sagt, Gott ist mein Erlöser geworden. Das erste Mal, dass es in der Bibel vorkommt, dieses Wort erlösen. Und Jakob sagt, der Herr durch seinen Boten, durch seinen Engel, er hat mich erlöst. An wie vielen Stellen war Jakob in Lebensgefahr? Oftmals durch seine eigene Schuld. Und aus allem hat der Herr ihn erlöst, herausbefreit, herausgerettet. Und dann sagt Jakob, in ihnen, also in Ephraim und Manasse, werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak. Das, wofür der Name Israel und wofür der Name Abraham und Isaak stehen, das soll nun auch für Ephraim und Manasse gelten. Wer an Ephraim und Manasse denkt, der soll sofort wissen, sie sind verbunden mit Abraham und Isaak und Jakob. Wer den Namen Ephraim oder Manasse nennt, der kann es nicht ohne an Abraham und Isaak und Jakob zu denken. Sie sind verbunden mit ihren Vätern. Tatsächlich lesen wir, dass Gott in den Propheten das Volk Israel, manchmal vor allem das Nordreich, manchmal einfach nur Ephraim nennt. Obwohl sie nur einen Stamm waren, aber sie repräsentierten das ganze Volk. Teil des Segens ist also die Identifizierung mit dem Bundeshaupt. Der ganze Name Israel, er wird in ihnen genannt. Und schließlich verheißt Jakob Fruchtbarkeit. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Das bedeutet, sie sollen dazu beitragen und teilhaben an der Erfüllung der Bundesversprechen Gottes. Das, was Gott schon Abraham versprochen hat, von Ephraim und Manasse, Sie sollen mit Anteil daran haben. Gott wird sie stärken und gebrauchen und befähigen, das zu erfüllen, was er versprochen hat. Nun, im Neuen Testament lernen wir, dass wir durch den gleichen Glauben, wie es die Patriarchen hatten, Anteil haben an dem Segen Gottes. Und durch Jesus Christus erfüllt sich das Wesen des Bundes in ganzer Reife. Er ist der Gott, vor dessen Angesicht wir leben. Denn er ist bei uns bis an das Ende des Zeitalters. Er ist der Grund, warum wir vor dem Angesicht des heiligen Gottes leben dürfen. Denn er hat unsere Schuld getragen, sodass wir leben und nicht sterben müssen. Wir haben Gemeinschaft mit ihm und durch ihn auch mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Ja, wir wandeln, wir leben vor dem Angesicht Gottes. Wir haben Zuversicht, Freimut, in seine Gegenwart zu treten. Die Reformatoren nannten das ein Leben Coram Deo, vor dem Angesicht Gottes. Und Jesus ist der gute Hirte, der uns vorangeht, der uns mit allem versorgt, was wir benötigen. Ja, der zu unserem Schutz sogar sein eigenes Leben gegeben hat. Er führt uns zur Wahrheit. Ja, mehr noch, er ist der Weg in das Himmelreich. Und er nährt uns mit geistlicher Speise. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Er speist uns mit dem Evangelium, mit diesem Wort der Gnade, mit dem Wort des Lebens. Und er ist auch gesandt als unser Erlöser, der uns befreit von der Sklaverei unserer Sünde. Er erlöst uns von der Herrschaft des Teufels, von dem Fluch des Gesetzes. Und wer an ihn glaubt, der darf in seinem Namen vor den Vater treten. Und wir müssen nicht mehr in unserem eigenen Namen kommen, sondern in den Namen Jesu. Ja, sein Name ist in uns. Denn ein Christ ist der, der zu Christus gehört. Und in ihm und durch ihn allein bringen wir Frucht. Wie Jesus in Johannes 15 erklärt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist durch Christus, dass wir nicht nur diesen Segen empfangen von Gott, sondern sogar zum Segen gebraucht werden. Dass wir mitwirken dürfen an dem, was Gott verheißen hat, was er tun wird. Er bereitet in uns, was ihm wohlgefällt. Und er gebraucht uns zum Bau seines Reiches. Nun, Jesus Christus ist der Kern des Bundessegens. Jesus ist der Kern des Bundes, das Wesen des Segens. Alles erfüllt sich durch und mit ihm. Durch das Kreuz Jesu überkreuzen wir, die wir zu Christus gehören, die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott als durch das Kreuz Christi. Es gibt keinen anderen Weg, wie wir Menschen in das Himmelreich gelangen, vor das ewige Angesicht Gottes zu leben, als durch diesen überkreuzten Segen. Dass Christus gekommen ist, dass er unser Hirte und Erlöser ist, dass er uns zum Leben bringt. Wir gehören zu den Gläubigen, die mit Gott leben und sein Heil erfahren, und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Bestand hat. Jesus ist der Segen aller Segnungen, die vollkommene Gnade für Sünder, das ewige Heil. Nur wer Christus hat, hat das Leben. Wer Christus nicht hat, der hat das Leben nicht. Christus ist der Segen Israels, dem Israel Gottes, wie Paulus es in Galater 6 nennt. Denn zu diesem Segen werden hinzugefügt alle gläubigen Heiden, die hinüberkreuzen in den Bundessegen der Gemeinschaft mit Gott. Ja, das, was in der ganzen Heilsgeschichte an Segen verheißen wird, das erfüllt sich. Und so wie Ephraim und Manasse nun hinzugerechnet werden. So dürfen wir Anteil haben an diesem Bundessegen der Gemeinschaft mit Gott, der erlösten Gemeinschaft mit Gott. Von allen Erfahrungen, die Jakob im Glauben gemacht hat, erinnert euch mal an all das, was er erlebt hat, wie er die Himmelstreppe sah und die Engel auf und nieder und wie er bei Laban ihm geholfen wurde, wie sich plötzlich die Schafherden vermehrten und wie er sogar mit dem Engel Gottes rang und kämpfte und wie er versöhnt wurde mit Esau und was hat er alles erlebt? Aber wisst ihr was? Weil es als allerhöchstes Glaubensakt im Neuen Testament beschrieben wird von Jakob. Was ist das, wo sein Glaube am allerhöchsten und hellsten strahlte? Diese Segnung. Diese Segnung. Der Hebräerbrief. Er wählt in Hebräer 11 genau diese Situation aus. Wir erinnern uns, bei Abraham war es, dass er seinen Sohn Isaak geopfert hat. Bei Jakob war es, Hebräer 11, Vers 21, durch Glauben segnete Jakob sterbend einen jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Oh, als er erkannt hat, das wahre Wesen des Segens, das war der höchste Punkt seines Glaubens. Kannst du dem zustimmen? Kannst du dem zustimmen? Verstehst du, dass dieser Segen der Inhalt und das Wesen des Glaubens ist, mehr als alle irdischen Erfolge und Wunder und Güter und Reichtümer? Zu erkennen, was dieser Segen ist. Die Gemeinschaft mit Gott, unserem Hirten und Erlöser. Drittens, die Ordnung des Segens Israels. In diesem Bericht lesen wir auch von überkreuzten Armen. Jakob hatte seine Arme über Kreuz. Nun, Josef hat so genau darauf geachtet, dass sein Erstgeborener Manasse zur rechten Jakob sitzt und Ephraim zu seiner linken. Mose beschreibt es ganz genau. Jakob musste also bloß seine Hände gerade ausstrecken und hätte seine rechte Hand auf Manasses Kopf gehabt, dem Älteren, und seine linke auf Ephraims Kopf, dem Jüngeren. Jakob segnet hier mit beiden Händen. Aber damals galt die rechte Hand als Symbol der Kraft und der Macht und der Ehre und Würde. Und Josef, er ärgert sich darüber. Er will seinen Vater korrigieren. Jakob hat seine Hände über Kreuz, als er sie auf den Kopf seiner Enkelkinder legt. Und da Jakob nicht mehr gut sehen konnte, nur noch ganz trübe, seine Augen waren schon schwer, da glaubt Josef, das muss ein Irrtum sein, ich muss ihm mal helfen, und er versucht, diesen Knoten wieder auseinanderzubringen. Doch Jakob sagt, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es. Auch er wird zu einem Volk werden und auch er wird groß sein, jedoch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Es war kein Versehen, sondern Jakob überkreuzte seine Hände ganz bewusst. Seine rechte Hand war auf dem Kopf des Jüngeren und seine linke auf dem Kopf des Älteren. Und diese Ordnung, dass der Jüngere dem Älteren vorgezogen wird, sehen wir in 1. Mose sehr häufig. Das zieht sich hier total durch. Nun, Jakob tat dies nicht durch Altersschwäche, sondern in Geisteskraft. Gott hat ihm es so gewiesen. Und Paulus erklärt in Römer 9, was diese Ordnung bedeutet. Römer 9, Vers 12. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenen wurde zu ihr gesagt, Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Hier geht es noch um eine Generation früher. Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Fragt Paulus weiter. Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, ich werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Nun, hier in dieser Situation wurden beide gesegnet, sowohl Ephraim als auch Manasse. Aber die überkreuzten Arme, diese andere Ordnung, dass nicht der Ältere mehr gesegnet wurde als der Jüngere. Die überkreuzten Arme bezeugen, niemand erhält den Segen durch eigenen Anspruch oder durch eigenen Verdienst. Niemand erhält den Segen durch seinen eigenen Status in seiner eigenen Kraft. Es ist immer Gnade. Reine Gnade, freie Gnade, souveräne Gnade. Es liegt an dem sich erbarmenden Gott. Gott erwählt zum Segen. Und das geht manchmal mit unseren Vorstellungen, vor allem mit unserem Stolz über Kreuz. Das passt uns nicht. Da geht unser Interesse in eine andere Richtung als Gottes Interesse. Wir wollen, dass wir sagen können, ja, Gott, wir haben gut zusammengearbeitet. Ich habe meinen Teil gemacht, Gott macht seinen Teil, so ist ein Deal. Sogar Josef kann es nicht verstehen. Die Lehre der souveränen Erwählung Gottes kann auch wahren Gläubigen so manche Not bereiten. Viele drängen auf ihre eigene Entscheidung, auf das, was sie tun können, auf ihren eigenen Status und Stand und was sie schon getan haben. Auf den menschlichen Willen, auf die eigene Weise, wie jemand vor Gott gebracht wird. Und sie rufen, nicht so mein Vater. Doch Gott erwählt oft gerade die Geringen. Die erkennen, dass sie keinen Segen verdienen. Dass sie keinen Anspruch haben. Um die Größe seiner Gnade zu erweisen. Auf diese Weise wird die Fülle der Nationen, wie wir hier lesen, gerettet. Aus Gnade. Aus Gnade. Ja, der Jüngere wird gesegnet, weil das ein Bild ist für die Fülle der Nationen, die eben gerade nicht aufgrund ihres Status, ihres Standes, ihrer Herkunft sagen können, ich habe den Segen verdient. Aus Gnade. Ja, unser himmlischer Vater weiß, was er tut. Ich weiß, mein Sohn, ich weiß. Er erbarmt sich, über wen er sich erbarmen will. Lasst uns ihm vertrauen. Lasst uns ihm vertrauen. Denn diese überkreuzte Gnade ist die Grundlage der Rettung, selbst der Besten unter den Gläubigen, wenn es überhaupt so etwas gibt. Denn das Kreuz von Golgatha ist dieses irritierende Bild, wo Gott die Hand seines Segens und die Hand seines Fluches überkreuzt. Der ewige, eingeborene Sohn Gottes, Jesus Christus, der alle Ehre und alle allein vollkommenen Segen verdient, der wird geschlagen. Er empfängt das Gericht Gottes. Wie der größte aller Sünder wird er zum Fluch. Aber wir, die wir Sünde auf Sünde gehäuft haben, die wir nie den Maßstab der Gerechtigkeit auch nur annähernd gehalten haben, nicht einen einzigen Tag, auf uns kommt die Hand des Segens. Denn Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, unsere Strafe erduldet und er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt. Seht ihr die überkreuzten Hände Gottes darin? Der Segen Gottes ist ein überkreuzter Segen. Christus, er trägt die Strafe. Und wir, die wir die Strafe verdient haben, wir bekommen den höchsten Segen. Nun, das geht gegen unseren Stolz. Weil es aus Gnade ist. Und es geht gegen unseren Verdienst, weil Christus unsere Position eingenommen hat, damit wir seinen Segen bekommen. Oh, ärgere dich nicht daran, sondern danke dem Herrn und rühme seine Gnade allein. Der überkreuzte Segen ist die Grundlage dafür, dass du gesegnet wirst. Du willst keinen Verdienst. Und viertens, das Prinzip des Segens Israels. In den letzten Versen sagt Jakob zu seinem Sohn Josef: Siehe, ich sterbe. Aber Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und ich gebe dir einen Bergrücken über deine Brüder hinaus, den ich aus der Hand der Amoriter mit meinem Schwert und mit meinem Bogen genommen habe. Diese Zeilen bringen Schwierigkeiten mit sich. Zum einen ist nicht ganz klar, worauf Jakob hier anspielt. Denn wir lesen in 1. Mose nicht davon, dass Jakob irgendwie einen Landstrich durch Kampf von den Amoritern erobert hat. Allerdings ist das hebräische Wort für Bergrücken Shechem oder Sichem. In 1. Mose 33 kauft Jakob dort in Sichem zunächst ein Stück Land von den Bewohnern ab. Als dann aber seine Tochter Dina missbraucht wird von den Einwohnern, von einem jungen Mann dort, bringen Jakobs Söhne das ganze Dorf oder die ganzen männlichen Bürger um und rauben alles darin. Und Jakob war damit nicht einverstanden. Und dennoch meint er vermutlich dieses Landstück in Sichem, das er Josef weitergibt. Dabei nimmt er das, was seine Söhne, vor allem Simeon und Levi, getan haben, entweder in seine eigene Verantwortung als Vater. Und er sagt deswegen: Ich habe es genommen, mit Schwert und mit Bogen. Oder es geht tatsächlich nur um das Stück Land, das er offiziell gekauft hatte für 100 Kesita, 100 Silberstücke. Und das hat er eventuell später dann gegen die Amoriter verteidigt oder zurückerobert als seinen rechtmäßigen Besitz, nachdem sie weiter in den Süden gezogen sind. Aber davon kennen wir keinen Bericht. Wir wissen aber, dass Sichem in neutestamentlicher Zeit Sicher heißt. Und die Frau am Brunnen, sie erinnert noch an die Tradition, dass Jakob dort den Brunnen gegraben hat. Und Johannes, er bestätigt konkret in Johannes 4, Vers 5, er, Jesus, kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Also es wird sich hier um dieses Stück handeln. Wir können nicht ganz genau zuordnen, was Jakob mit diesem Kampf meint, dass er das den Amoritern abgenommen hat. Wir wissen aber, es handelt sich um dieses Landstück, um dieses Feld, wo dann später Jesus die Frau am Brunnen begegnet ist. Nun, die andere Schwierigkeit ist aber, was soll Josef mit irgendeinem entfernten Bergrücken in Kanaan? Er ist der Vizeregent in Ägypten. Er hat keinen Mangel. Wer von euch käme auf die Idee zu sagen: Ach, ich habe noch so einen alten, verwahrlosten Garten hier irgendwo im hessischen Hinterland. Das schenke ich mal Bundeskanzler Scholz. Da wird er sich freuen. Nun, was soll Josef damit? Calvin, er formuliert es noch drastischer. Was nützt es also Josef, dass er durch einen erdichteten Titel zum Herrn über ein Land eingesetzt wurde, in dem der Erblasser, also der vererbt, kaum das Wasser hatte trinken dürfen, das er mit eigenen Händen Arbeit gegraben hatte und aus dem ihn schließlich der Hunger vertrieben hatte? Aber gerade hier leuchtet hell der unerschütterliche Glaube, mit dem die frommen Väter sich an Gottes Wort hielten. Jakob schenkt Josef eines der ganz wenigen Grundstücke, die Jakob tatsächlich in Kanaan besitzt. Das Grab, das Abraham gekauft hatte, in das wollte auch er begraben werden. Einen Brunnen bei Beersheba gehörte ihm und dieses Stück Land in Sichem, das er gekauft hatte. Für Josef war dieser Besitz eine Bestätigung und eine Stärkung des Glaubens an das Wort Gottes. Jakob bekräftigt, Gott wird mit euch sein und euch in das Land eurer Väter zurückbringen. Und als Zeichen dieser Hoffnung, dieser kommenden Realität, dieser noch kommenden Erfüllung, wird Josef jetzt bereits Besitzer dieses Feldes in Sichem. Offiziell überschrieben an Josef. Das gehört dir. Dir gehört ein Teil in Kanaan. In dem Land, von dem Gott versprochen hat, er wird es vollständig euch geben. Aber Josef stirbt in Ägypten. Er hat sich nie ein Haus gebaut auf Sichem. Nicht irgendwie eine Ferienvilla. Aber in Josua 24, Vers 32 heißt es, und die Gebeine Josefs, die die Söhne Israel aus Ägypten heraufgebracht hatten, begruben sie in Sichem, auf dem Feldstück, das Jakob von den Söhnen Hamors, des Vaters von Sichem, für 100 Kesiter gekauft hatte. Und es wurde den Söhnen Josef zum Erbteil. Hier wurde er begraben, auf diesem Feldstück, bei der Erfüllung der Verheißung. Als Gott dem Volk Israel das Land Kanaan gab, da begruben sie seine Gebeine, die sie aus Ägypten mitgebracht hatten, auf dem Feld, das ihm seit den Worten Jakobs hier in unserem Text gehörte. Josef wartete also noch auf die Erfüllung, aber er hatte bereits ein Vorzeichen, einen Pfand, eine Bestätigung, indem er dieses Feldstück geerbt hatte. Und das ist ein Prinzip des Segens, auch in unserer Zeit. Ein Prinzip des Segens. Das kommende und zukünftige Reich Gottes, der vollkommenen Herrlichkeit, der vollständigen Erfüllung, es überkreuzt sich mit dem gegenwärtigen Reich der Gnade. Wir nennen es das schon jetzt und noch nicht Prinzip. Schon jetzt und noch nicht. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Und in der Gemeinde schmecken wir bereits, wie es in Hebräer 6 heißt, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters. Es hat etwas angebrochen, das gehört schon eigentlich zu dem kommenden Zeitalter, zu dem Himmelreich Gottes. Christus herrscht schon jetzt. Wir sind schon jetzt Erben und Bürger des Himmelreiches. Aber noch sehen wir Jesus nicht alle Dinge untergeordnet. Noch leben wir in diesem Leib der Vergänglichkeit und Schwachheit. Wir haben ewiges Leben und dennoch werden wir auch sterben, sofern der Herr nicht vorher wiederkommt. Die Herrschaft der Sünde ist bereits gebrochen und noch ist aber die Sünde nicht ganz abgetan. Aber durch den Geist und durch das Wort Gottes bekommen wir solche Gaben, wie Josef sie empfängt, die unseren Glauben stärken, die unsere Sicht erweitern, dass wir sehen, ja, es ist gerade etwas schon, was sich überkreuzt. Ein Teil dieser Verheißung, ein Teil dessen, was Gott versprochen hat, es erfüllt sich bereits in unseren Tagen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Es breitet sich aus. Wir warten auf den Tag, wo Christus wiederkommt und wo sein Reich in ganzer Herrlichkeit und Kraft aufgerichtet wird. Aber seht ihr, wir haben schon jetzt einen Vorgeschmack. Wir haben schon jetzt ein Feld in Sichem. Gott wird seine Verheißung erfüllen. Er wird uns mit Christus auch alles schenken. Noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Und auch wenn wir in diesem Glauben sterben und wir in der Hoffnung begraben werden, es kommt der Tag, da werden alle, die an Christus glauben, auferstehen zum ewigen Leben. Sie werden ihn sehen, wie er ist. Und alles Leid, und alles Vorzeitige wird abgetan sein. Und wir werden schmecken, all die Freundlichkeit und die Güte und all den Segen, der daran besteht, mit der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott. Aber wehe denen, die sagen, ach, ist doch alles Fantasie. Sind doch alles irgendwelche Märchen, die uns trösten sollen. Ich sehe doch nichts davon. Und die ganze Erde ist des Herrn. Und am letzten Tag wird Gott die Gottlosen hinaustreiben. Wie er dereinst die Kananäer vor Israel vertrieben hat, nur noch viel gründlicher. Und Christus selbst wird als siegreicher Herr mit seinem Schwert seinen Besitz an sich nehmen und das ganze Wort Gottes erfüllen. Und wer zu ihm gehört, der wird die Fülle des Segens erleben. Genauso wie er verheißen hat. Doch alle seine Feinde wird er seinen Teil geben in dem ewigen Feuersee, in der Hölle, dem nie aufhörenden Tod. Ja, ein Prinzip des Segens ist, dass die Zeitalter sich überkreuzen. Und das kann auch uns irritieren. Ja, wir glauben daran, aber wir sehen noch nicht die ganze Erfüllung. Aber ihr Lieben, seit dem ersten Kommen Jesu und seinem Tod am Kreuz, seit diesem ersten Kommen, sehen wir etwas von dem Reich Gottes. Erleben wir etwas von dem Reich Gottes. Erfahren wir etwas von dem Reich Gottes. Und darin sollen wir aufgebaut werden. Erst wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und sein Volk siegreich in sein Reich der Herrlichkeit führt, dann wird dieses Zeitalter vorbei sein. Darum heißt es in der Bibel, dass es der letzte Tag ist. Der letzte Tag dieses Zeitalters. An dem Tag wird Christus kommen. Aber dann wird das Zeitalter in ganzer Kraft, das neue Zeitalter in ganzer Kraft stehen, das ewige Reich, das bereits jetzt mit dem Kreuz geistig begonnen hat. In dem Volk Gottes, dem Volk des Bundes der Gnade. Nun, stärke dich mit diesen Hinweisen, mit diesen Kennzeichen, mit diesen Hilfsmitteln, so wie Jakob Josef gestärkt hat. Stärke dich mit diesem Zuspruch, mit dieser Gewissheit. Schau auf das, was Gott tut, wie er uns seinen Geist verliehen hat, wie er uns eine neue Sicht gegeben hat, wie er uns ein neues Recht gegeben hat. Vertraue darauf, dass er sein Wort vollkommen erfüllt. Achte die geistliche Kraft und die Zeichen und die Stärken unseres Glaubens nicht gering. Ja, manchmal verstehen wir noch nicht ganz genau, wie sich das so überkreuzt. Da ist so eine Schnittmenge. Etwas von der Herrlichkeit sehen wir, aber auch etwas von der Schwachheit. Etwas von der Kraft sehen wir und doch auch Bedrängnis und Verfolgung. Aber täusche dich nicht. Das Reich der Herrlichkeit ist im Anbrechen. Gott erfüllt sein Wort. Und wer in dieser Zeit glaubt, der wird in der kommenden Zeit die Herrlichkeit schauen. Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.